Deutschlandfunk Interview.
Wenn man sich entscheidet, nichts zu tun, dann entscheidet man sich in Wirklichkeit, die Gefahren eines Zusammenbruchs zu vergrößern. Die Warnung kommt heute von der Klimaschutzbewegung, ist tatsächlich aber schon ein deutlich älteres Zitat. Nachzulesen in der berühmten Studie zu den Grenzen des Wachstums, in Auftrag gegeben damals vom Club of Rome. Donella und Dennis Meadows und ihr Team warnten in ihrem Bericht, dass die Erde auf ihre absoluten Wachstumsgrenzen zulaufe, wenn es so weitergehe, unter anderem mit der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung und der Ausbeutung natürlicher Rohstoffe. Ein Appell vor allem an die Industrienationen, für den die einen den Club of Rome als Anti-Wachstumsapostel verspotteten, andere sahen und sehen in den Mahnungen eine visionäre Idee und kaum zu überschätzende Wegmarke der Umwelt- und Klimaschutzbewegung. Erschienen ist der Bericht 1972, der 50. Jahrestag rückt also näher und dazu haben wir uns zum Interview verabredet. Mit Professorin Maja Göpel. Sie ist Transformationsforscherin. Bis 2020 war sie Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Veränderungen und sie ist Mitglied des Club of Rome. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Schild.
Von den Grenzen des Wachstums, wie gesagt, spricht der Bericht also vor 50 Jahren. Welches Wachstum war gemeint?
Das Spannende ist, dass es bis heute mir ganz häufig so geht, auch sogar auf Podiumsdiskussionen mit anderen Ökonomen und Ökonominnen, dass sie sagen, es ging primär um die Begrenzung der Ressourcen, also sprich das, was wir in der Erde finden. Und dann geht es immer darum, gibt es jetzt noch Öl oder gibt es jetzt noch genug seltene Erden beispielsweise, um die Digitalisierung voranzutreiben. Aber die Wachstumsfrage, die sich dieser Club of Rome gestellt hat, war eine systemische. Und das haben Sie eben schon genannt, es gibt mehrere Treiber, die unterschiedlich aufeinander rückwirken. Also sprich, wenn wir die Ressourcen rausnehmen, beschränken sich natürlich die, die wir in Zukunft zur Verfügung haben. Aber was mindestens so wichtig ist, ist, was passiert durch den Prozess der Nutzung der Ressourcen und wo geht der Müll hin, um es mal ganz platt zu formulieren. Und das sehen wir jetzt ja im Klimawandel. Da ist quasi die Müll-Äquivalente das CO2. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, die begrenzte Ressource in diesem Fall ist nicht das, was wir noch im Boden haben, sondern das, was die Atmosphäre aufnehmen kann. Und das haben wir in anderen Kontexten, Biodiversität und anderen Bereichen eben auch. Natürlich haben wir genug im Boden, um ganz viele digitale Endgeräte etc. zu bauen. Aber darüber stehen eben leider Wälder. Und darüber sind dann Landnutzungssysteme, die einen Wasserkreislauf ermöglichen und so weiter. Mhm. Das heißt, das lebendige Zusammenspiel zwischen diesen Ökosystemen, das war eigentlich im Zentrum dieses Berichtes.
Ja, aber um die CO2-Emissionen, um die sich jetzt, Sie haben es ja gerade schon gesagt, auch die Klimaschutzdiskussion dreht, die waren damals noch nicht das Thema.
Doch, das war ja interessant. Also das sogar, also das Thema stand ja im Raum. Das war ja ganz wichtig, auch zu gucken, in welchen Kontext fiel dieser Bericht rein. Da gab es schon 1962 die ganz berühmte und sehr viel Aufruhr erzeugende Monographie von Rachel Carson zu Silent Spring. Da ging es eben darum, es verstummt so langsam um uns herum. Ne? Wie wir das jetzt ja auch bemerkt haben, bei 2017 ist das Thema Insekten ja sehr stark geworden. Die Windschutzscheibe ist frei. Und 1972 war auch schon mal das erste wirklich globale Treffen zu dem Thema in Stockholm damals. Und die Einzigartigkeit, die dieser Bericht zugelassen hat, war, dass es zum ersten Mal eine Computersimulation war, die in Quantitäten, also wir brauchen ja immer so ein bisschen Prognose, bis es so handhabbar wird. Und das hat eben dieser Bericht zum ersten Mal geliefert. Aber andere Konzerne, weil wir auch schon ansprachen, hatten selbst sich auch schon auf den Weg des CO2 gemacht. Und das sind ja genau die Dinge, die jetzt zunehmend auch wieder thematisiert werden. ExxonMobil, andere große Ölkonzerne haben selber berechnet und sehr akkurat, also die waren sehr treffsicher, wo wir heute mit den Emissionen stehen würden, dass es A ein Problem ist und B, dass die Klimaerwärmung dadurch sehr wahrscheinlich angetrieben ist.
Was es aber jedenfalls ja nicht gegeben hat, war damals eine Trendwende. In den 80er Jahren, in Klammern, als es noch Insekten gegeben hat auf den Windschutzscheiben, da begannen viele Familien, die es sich leisten konnten und es waren mehr und mehr, in den Urlaub zu fliegen. Wohnungen wurden immer größer, Autos wurden immer größer. Wäre damals das Umsteuern, ein Umsteuern noch einfacher gewesen?
Absolut. Also das war das Zentrum dieses Berichts. Und wenn Sie den lesen, es wird immer so als Doomsbericht oder so erzählt. Donella Meadows insbesondere war, aber auch Dennis Meadows, wenn Sie die als Persönlichkeiten erleben, das waren motivierte ForscherInnen oder Dennis Meadows immer noch. Also ich bin immer wieder so inspiriert, wenn ich ihn treffen darf, die gesagt haben, lasst uns den Weg finden, mit dem es gut gehen kann. Und deshalb gibt es ja mehrere Szenarien. Und das wichtigste Szenario für die Autorinnen damals war natürlich das Szenario, lasst uns früh jetzt anfangen, dann haben wir viel Zeit, unsere Art zu wirtschaften so umzustellen, dass eine nachhaltige Zukunft für alle möglich ist. Und genau darum ist dieses Planetary Boundaries Konzept, was wir jetzt seit 2009 stark diskutieren, auch mit dem Untertitel einen sicheren und gerechten Handlungsraum angetreten. Also es geht immer darum, wie halten wir die Zukunft offen, wie halten wir die Freiheit für zukünftige Generationen offen. Und aus der Perspektive ist zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil gefällt worden.
Wobei der Bericht ja schon mit einem Negativ, mit einem sehr starken Negativszenario arbeitet. Nämlich, er spricht ja von einem Zusammenbruch. Und das ist natürlich nicht leicht fassbar. Wir sehen die Parallele jetzt in der Klimadiskussion. Das kommt dann schnell als Drohung an oder auch als apokalyptisches Szenario. Wenn Sie jetzt sagen, Sie erleben die Erzählung eigentlich als positiv, wie würden Sie das dann formulieren?
Also im Prinzip ist die Aufgabe von Wissenschaft ja ehrlich hinzuschauen. Und wenn wir sagen, es gibt da einen sehr prekären Trend, je früher wir darauf reagieren, umso wahrscheinlicher ist, dass wir gut umsteuern können, dann ist das ja genau der Job erfüllt, aus meiner Warte. Und es kann ja nicht sein, dass Wissenschaft nicht schlechte Botschaften überbringen darf, nur weil das dann irgendwie unangenehm wird. Also dann würde der Job ja komplett verfehlt und Gesellschaften können gar nicht reagieren. Und die Analogien sehen wir ja jetzt auch. Wenn Virologinnen und Virologen schuldig erklärt werden dafür, dass sie blöderweise das Weihnachtsfest verhageln wollen. Also das ist ja eine ganz absurde Wahrnehmung dessen, was Wissenschaft tut. Und ich frage mich auch immer, was ist der Eindruck, als ob das uns irgendwie gut gefallen würde, solche Prognosen zu stellen. Aber wenn wir nicht hinschauen, dann können wir ja nicht agieren. Und eigentlich ist für mich das Innovative oder das, was wir als lernende Spezies ja, das uns ausmacht, dass wir tatsächlich Dinge verstehen können, dass wir dazulernen können. Und je besser und ehrlicher wir hinschauen, umso besser und konsistenter können wir auch die Lösungen finden, die wirklich das Problem in den Griff bekommen. Und das ist uns nicht gelungen. Wir haben viele Effizienzsteigerungen gehabt, viele teilweise Verbesserungen, aber so richtig mal reinzugucken, wie schaffen wir das, diese grundlegenden Treiber in den Griff zu bekommen, da haben wir uns ein bisschen drum rumgedrückt. Und deshalb ist es jetzt sehr kurzfristig sehr viel, was passieren muss. Und das macht natürlich sehr viel Sorge.
Sie haben eben gesagt, dass ein früheres Umsteuern leichter gewesen wäre. Aber könnte man die These auch genau andersrum formulieren? Könnte man sagen, es hat eben diesen ganz erheblichen Vorlauf gebraucht. Jetzt gibt es ja aus den wichtigen Industrienationen wirklich das Versprechen, den Klimawandel entschieden zu bekämpfen. Die Europäische Union, die will klimaneutral werden. Könnte man das nicht auch so interpretieren, dass man sagt, ja, es hat Ihnen als Wissenschaftlerin zu lange gedauert, aber es wäre eben auch nicht schneller möglich gewesen.
Also wir sind ja gerade große, komplexe Systeme wie Gesellschaften und dann noch eine Weltgesellschaft. Natürlich verändern die sich in Geschwindigkeiten, die nicht unbedingt unter die Kategorie schnell fallen. Ja. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Aber natürlich ist es immer wichtig zu schauen, welche Themen bleiben oben auf der Agenda. Ne, welche werden priorisiert? Und ich denke, dass wir da deutlich zügiger hätten voranschreiten können, wenn das eine Priorität geblieben wäre. Aber es ist immer für andere Krisen, sei es eine Finanzkrise oder sei es hier eine Industriekrise oder eine Exportkrise, die sind sehr viel direkter für die Menschen im Alltag, in ihrer Lebensqualität spürbar. Und deshalb werden sie logischerweise in einem Wahlsystem von politischen Entscheidungsträgern, die daran gemessen werden, wie verändert sich mein Leben heute, priorisiert. Und das ist genau das, was auch zum Beispiel ein anderer sehr interessanter Bericht, den ich empfehlen kann, von diesem Jahr zur Biodiversität und Ökonomie der Biodiversität so stark gemacht hat. Natur ist sehr stark in dem, was sie für uns die ganze Zeit leistet, unsichtbar. Es läuft so hinter unseren Rücken ab und die kann sich auch nicht beschweren. Und deshalb braucht es natürlich auf der politischen Seite oder eben in Form jetzt von Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße eine Stimme für diese Prozesse, die sonst in den politischen Apparat schnell hinten runterfallen. Oder eben Institutionen, hat der Sachverständigenrat Umwelt ja auch empfohlen. Ja, und jetzt kriegen wir das eingebaut.
Frau Göbel, jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch rübergehen zur Tagesaktualität. Seit Neujahr diskutieren wir jetzt die Pläne der EU-Kommission, die vorgelegt hat zur sogenannten Taxonomie, also die Pläne, auch Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke als umweltfreundlich, als nachhaltig zu labeln. Wie sehen Sie das?
Ja, da sehen wir wieder die Konsequenz, mit der die Dinge angepasst werden. Also wir können darüber diskutieren, Atomkraft kurzfristig könnte CO2 einsparen, wenn sie weiterliefen. Aber es gibt auch da ja wieder nicht nur das CO2 beispielsweise anzuschauen, sondern die ganze Problematik mit dem Müll. Völlig ungelöst. Ist ja wieder so eine Frage, wo soll der entgelagert werden etc. Es ist in unserem Land politisch ausgeschlossen worden. Es ist, wenn wir neue Atomkraftwerke bauen, wahnsinnig wasserintensiv, wahnsinnig energieintensiv und es dauert sehr lang. Das heißt, bis überhaupt CO2 geringere Atomenergie und frei ist sie ja nicht, das stimmt auch nicht, zur Verfügung stünde, sind wir längst aus dem Korridor nächsten 10 Jahre, wo wir den Trend brechen, aus. Deshalb ist dieser Neubau von Atomkraftwerken einfach überhaupt gar keine Lösung, aus den wissenschaftlichen Quellen, die ich kenne. Ich bin keine Energieforscherin. Und die andere Sache ist natürlich mit Gas, ist genau das Gleiche. Wenn wir sagen, wir nehmen jetzt eine sogenannte Brückentechnologie, dann geht der Fokus, die Investitionen wieder in diese Technologienutzung, anstatt zu sagen, wir gehen jetzt alles in die Erneuerbaren. Und deshalb ist es so wichtig, diese gesellschaftlichen Prozesse mitzudenken und kommen dann sehr viel schneller tatsächlich in ein Energiesystem, was auch dann ausreichend ist für die lange Sicht. Anstatt dass wir jetzt wieder irgendwie so einen Schritt nach vorne gehen, weil die Infrastruktur vielleicht schon da ist, weil sehr starke geopolitische Interessen darin hängen. Und damit sitzen wir eigentlich wieder ein Stück weit aus, jetzt sehr schnell die Wende zu dem zu machen, was auch langfristig träglich ist.
Maja Göpel, Mitglied des Club of Rome, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.